Aus Johannes 3, 1 bis 7. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sag dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. So wird es über Jesus gesagt. In Jesus, in dem Sohn Gottes, sehen wir den unsichtbaren Gott selber. Da können wir einen Blick auf Gott erhaschen, auf das, was wir eigentlich nicht sehen können, was uns eigentlich verborgen bleibt. Oder wie Jesus selber sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, Johannes 12, 45. Und wie zeigt sich Jesus uns? Als der, der unsere ganze schuldige Vergangenheit auf sich nahm und der stellvertretend dafür am Kreuz bezahlt. Und er ist der, der die Mauer zwischen Gott und uns zerbrochen hat, wenn wir seine Tat für uns annehmen und wenn wir uns in unserem Herz auf ihn einlassen. Und an Jesus sehen wir, dass wir Gott nicht gleichgültig sind, nein, dass er uns über alle Maßen liebt. Und er kam zu uns, dass wir zu ihm kommen können. Er hat den Weg in den Himmel gebahnt, der durch unsere Schuld völlig verbaut war. In Jesus begegnen wir der Liebe Gottes, die er zu uns hat. Und er hat uns versprochen, dass da, wo wir ihn suchen, dass er sich da finden lassen wird. Mein Leben hat an ganz vielen Stellen ganz viel Hintergrundrauschen, ganz viel Ablenkung. Wenn ich laufen gehe, dann habe ich Stöpsel im Ohr. Ich gehe nicht mehr so oft laufen, aber das ist ein Automatismus. Wenn ich einen Film schaue, dann habe ich Hintergrundmusik, die mich in die richtige Stimmung bringen soll, dass die manchmal flachen Dialoge dann auch Tiefe bekommen. Und wenn ich 10 Minuten beim Friseur warten muss, dann habe ich ein kleines Fenster in eine andere Welt, in die große, weite Welt, mein Smartphone. Und ich bin es so gewohnt, immer noch eine zweite Realität zu haben. Und diese zweite Realität, die ist gar nicht immer schlecht oder böse. Die Hintergrundmusik in Filmen hat ja ihren Sinn. Aber was, wenn wir das einfach mal wegnehmen? Was, wenn wir dieses Hintergrundrauschen einfach mal wegnehmen und den einen oder anderen kleinen analogen Moment haben? Das ungefähr ist das, was wir uns heute Morgen gönnen wollen, wenn wir Herz der Anbetung sagen. Also gar nicht alles anders, sondern einfach manches weglassen, um Freiraum zu haben, um die Hände und den Kopf und das Herz frei zu haben für Gott. Und ihr habt schon gemerkt, manches ist anders. Heute Morgen, die Knierims sind von der Bühne vor die Bühne gewandert. Einfach nur mit dem Gedanke, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Einheit. Und es ist jetzt nicht der neue Standard, dass wir das jetzt immer so machen, sondern es ist eine Zeit, in der wir manche Dinge weglassen, manche Dinge anders machen und uns damit nochmal anders fokussieren. Kein Prinzip, kein Programm, sondern einfach ein sich vorwärts tasten. Und da machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Anbetung ohne Ablenkung. Anbetung im Blick aufs Gegenüber, auf Gott. Mit Raum für Gebete. Und gerade kam der Wolfram zu mir und hat gesagt, wie ist denn das jetzt? Sollen wir das auch im Gottesdienst anbieten? Wir werden nachher eine ausgedehnte Lobpreiszeit haben. Und wenn ihr da das Bedürfnis habt, für euch beten zu lassen, dann biete ich das jetzt einfach so frei an, nachdem es Wolfram so frei angeboten hat, dann dürft ihr das. Dann dürft ihr nach hinten kommen und für euch beten lassen. Und wenn ihr einen Eindruck habt, dann dürft ihr zu mir kommen und dann dürft ihr den weitergeben. Und wenn ihr ein Wort aus der Bibel lesen möchtet, dann liegt hier vorne eine Bibel und das ist möglich. Und wenn Gott sprechen möchte, dann darfst du zuhören. Heute Morgen. Übrigens nicht nur heute Morgen, sondern immer. Aber vielleicht möchte er den Freiraum nutzen, den er heute Morgen bekommt. Und dann ist Raum, ganz viel Raum für uns. Ganz viel Raum für eine Lobpreisgemeinschaft. In dem es einfach nur darum geht, dass wir Gott gemeinsam suchen. Und weil ich glaube, dass das Wort Gottes eine Kraft aus sich selbst ist, und dass Gott manchmal ganz simpel durch sein Wort spricht, hören wir jetzt nochmal auf eine zweite Lesung von der Naima.
Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist, und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet. Und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Jesus, danke für jeden Ort und jedes Herz hier in Schwäbisch Hall, in das dein Name fallen darf. Danke für jeden, dem du begegnest. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns heute Morgen begegnest. So wie wir hier sind. So wie wir vor dich kommen. Ich finde, wir müssen und dürfen das eine oder andere versprechen, das uns Gott macht, in seiner Tiefe neu entdecken. Und eines davon ist dieser Vers, den ich gerade vorhin gelesen habe aus Johannes 12, 45, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht den, der mich gesandt hat. Oder anders gesagt, wenn wir Jesus anblicken, wenn wir auf ihn blicken und anschauen, wie er ist, dann können wir das sehen und erkennen, schmecken, fühlen und erleben, was so ungehörig ist und so unverständlich, nämlich Gott selber. Und deshalb fangen wir heute Morgen unsere Reise bei zwei Personen an, die ebenfalls unterwegs sind und die Gott begegnen. Zwei vollkommen unterschiedliche Menschen, zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten. So unterschiedlich, dass sie sich wahrscheinlich im echten Leben nie begegnen werden. So unterschiedlich wie die Menschen vielleicht in einer Gemeinde. Der eine, ein angesehener, ein religiöser Insider, der eine Führungsrolle im zivilen und religiösen Establishment einnimmt. Und der andere, oder richtiger, die andere, eine religiöse und kulturelle Außenseiterin. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Johannes diese beiden Geschichten direkt hintereinander überliefert oder dass diese Begegnungen sich direkt hintereinander ereignen. Und wenn wir das gemeinsam im Verbund anschauen wollen, dann will uns vielleicht Johannes sagen, schaut mal, so unterschiedlich sind die beiden gar nicht. Schaut mal, so unterschiedlich sind du und ich gar nicht. Und wenn es etwas gibt, was diese beiden verbindet, ich glaube, dann verbindet es uns alle. Wenn es etwas gibt, was die Samaritanerin und Nikodemus verbindet, dann verbindet es uns alle. Wenn wir über Gott und über sein Wesen sprechen, darüber, wie er ist und wie er Menschen begegnet, über seine Heiligkeit, dann müssen wir auch über Sünde sprechen. Und ich glaube, das Wort ist ein bisschen verbrannt, weil es auch gerne verwendet wird, um uns von anderen abzugrenzen. Oder da, wo wir das Wort verwenden, dann distanzieren wir uns von ihm. Es ist auch kein schönes Wort. Und es schafft Distanz. Ob absichtlich oder unabsichtlich. Und dabei, glaube ich, ist das ein ganz fieser Bumerang, weil wir entkommen dem nicht, dass wir Sünder sind. Wir entkommen dem nicht. Da ist diese Frau. Es hätte genauso gut ein Mann sein können. Aber es ist eben eine Frau. Und Jesus begegnet ihr an diesem Brunnen in Samaria. Wir kennen die Geschichte. Und es entspannt sich ein kleines Gespräch. Und das Erste, was auffällt, ist, wie radikal Jesus ist, als er dieses Gespräch beginnt. Sie ist doch eine Samariterin und die Samariter sind eine Randgruppe, Fremde, die im eigenen Land angesiedelt wurden. Und die Integration hat so mittelgut funktioniert, sage ich mal. Ja, sie haben Jahwe als ihren Gott angenommen. Aber ja, sie haben sich auch ein bisschen was von dem bewahrt, was sie mitgebracht haben. Und entstanden ist eine synkretistische Religion, also eine, die Elemente zusammenbringt. Manches gut, manches so mittel, manches falsch. Und das mischt man so ein bisschen Glaube aus der Fremde und ein bisschen Glaube an Jahwe. Also die Frau, eine Samariterin, eine Fremde. Und dann durfte ein jüdischer Mann in der Öffentlichkeit natürlich überhaupt keine Frau ansprechen. Und dann kommt die Frau in der Mittagshitze zum Brunnen. Und das macht man nicht. Es sei denn, man möchte den anderen Menschen am Brunnen aus dem Weg gehen. Also eine Ausgestoßene innerhalb ihrer eigenen Randgruppe. Und dann streckt ihr Jesus die Hand entgegen und er geht eigentlich schon, bevor das Gespräch richtig beginnt, über alle menschlichen Grenzen hinweg. Über alle menschlichen Grenzen hinweg, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Das Zweite, was auffällt bei diesem Gespräch: Jesus begegnet ihr total warmherzig und er konfrontiert sie dennoch. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und wenn du davon trinkst, wirst du nie wieder Durst bekommen. Wasser. Lebendiges Wasser. Für uns so selbstverständlich, wie es da nicht selbstverständlich ist. So grundlegend in einer Wüstengegend, in einem Brunnen. Und Jesus sagt hier, ich habe etwas, das deinen Durst stillt, das deinen spirituellen Durst stillt, das den Durst in dir stillt. Aber er sagt noch mehr. Er sagt, dieses Wasser macht dich von innen satt, stillt deinen Durst von innen. Und vielleicht hast du genau das erlebt. Diese Momente von innerer Zufriedenheit in deiner Seele, von einer Gelassenheit, die nicht von dem abhängig ist, was um dich herum passiert. Was würde dich glücklich machen? Manche hoffen auf die große Liebe, manche auf die Karriere, manche auf die Politik. Manche setzen auf soziales Engagement. Eins haben all diese Dinge gemeinsam. Ich glaube, wir möchten sie erreichen, um bedeutend zu sein. Und das ist Durst. Durst in deiner und meiner Seele. Was Jesus hier sagt, ist, du musst dir nicht ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen, um in diesem Bild zu bleiben. Du brauchst die Quelle. Nicht ein bisschen Wasser von außen. Du brauchst eine Quelle tief in dir. Das kann ich dir geben. Ich kann dir Zufriedenheit geben, tief in deinem Innersten. Egal, was um dich passiert, egal, was die Umstände sind, ich möchte dir zur Quelle werden. Wenn Menschen ihre Träume tatsächlich erreichen, dann haben wir immer wieder solche Beispiele, wo sie dann sagen, ich habe einen toten Punkt erreicht. Und wenn wir es erreicht haben, dann ist es nicht mehr das, wie das Ende des Regenbogens. Und so manches Ziel bleibt nur deshalb ein Ziel, weil wir glauben, dass wir es erreichen müssen. Und was immer es ist, was wir erreichen wollen, wir sagen uns, dass wir es erreichen müssen, sonst gibt es keinen Morgen. Und dabei vergessen wir, dass wir durstig sind. Dabei vergesse ich, dass ich durstig bin. Weil wir darauf hoffen, dass sich irgendwann unsere Träume erfüllen und dass wir ans Ziel kommen. Dass wir das Ende erreichen. Und wenn wir da unterwegs sind und die Augen auf diese Fata Morgana gerichtet haben, dann ist es einfach, Jesus zu übersehen und weiter zu hoffen. Wisst ihr, was bei dieser Frau auffällig ist? Dass sie diese Illusion in ihrem Leben nicht mehr hat. Sie hat die Illusion nicht mehr, dass sie glücklich wird, dass sie dieses Ziel erreicht, dass dieser Durst in ihr gestillt wird. Und deshalb schluckt sie den Köder und bittet um dieses Wasser. Und direkt scheint Jesus das Thema zu wechseln. Geh, hol deinen Mann. Und auf den ersten Blick ist es ein Themenwechsel, auf den zweiten ist es genau dasselbe Thema. Er spricht sie auf ihre sexuelle Geschichte an. Ganz schön krass für eine Zufallsbegegnung an einem Brunnen, oder? Aber offensichtlich nicht, um sie bloßzustellen, sonst wäre er ja nicht so auf sie zugekommen. Sonst hätte er nicht diese Grenzen überwunden. Sonst hätte er gleich Abstand genommen. Sondern weil es das ist, mit dem sie versucht, dieses Loch in ihrer Seele zu füllen. Du hast bisher Erfüllung in Männergeschichten gesucht, stimmt's? Und es verzehrt dich bei lebendigem Leib. Und die Frau ist schockiert und sie erkennt Jesus als Prophet. Und dann stellt sie ihm eine der großen Fragen ihrer Zeit. Wo betet man Gott richtig an? Auf dem Berg dort? Oder da, wo die Juden sagen, dass es richtig ist, im Tempel? Wo begegne ich Gott? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist erstaunlich. Es wird eine Zeit kommen, da betet man Gott im Geist und in Wahrheit an. Da braucht es keinen Tempel mehr, um Gott zu begegnen. Da ist der Weg zu ihm frei. Demgegenüber eine ganz andere Geschichte. Da kommt Jesus zu Nikodemus. Und Nikodemus ist sehr verbindlich. Er ist Teil des Sanhedrin. Also Teil der jüdischen Führungselite. Er ist eine Respektsperson. Einer, der es genau nimmt mit Gottes Wort und Gottes Gesetz. Und er nennt Jesus Rabbi. Er zeigt damit, dass er ganz offensichtlich die Nase nicht hochträgt. Einen jungen Mann mit wenig Prestige, wenig echter Erfahrung. Und dennoch kann er Jesus als Lehrer von großer Weisheit loben. Und Jesus begegnet ihm so anders. Schroff, konfrontativ. Stößt ihn vor den Kopf. Du musst neu geboren werden. Nikodemus ist all das, was wir zu der Zeit als einen guten Juden beschreiben würden. Als einen, der es wirklich ernst meint. Als einen, der Demut nicht bloß auf der Zunge trägt. Wiedergeburt ist nichts für Menschen, die nicht nur etwas für Menschen, die instabil und labil sind, die keinen anderen Sinn mehr sehen und eine Kehrtwende brauchen. Jesus konfrontiert ihn nicht mit seinem inneren Sehnen, stattdessen konfrontiert er ihn mit seiner Selbstgefälligkeit. Wenn er ihm sagt, Nikodemus, was hast du schon getan, dass du geboren wurdest? Was hast du dazu getan, dass du geboren wurdest? Das ist ein freies Geschenk. Ein freies Geschenk, dass du geboren wurdest. Und genauso ist es auch mit dem Glauben, Nikodemus. Du kannst ihn dir nicht verdienen. Heil ist ein Geschenk aus Gnade. Man kann es nicht verdienen. Auch du musst neu geboren werden. Auch du musst Gnade buchstabieren. Die Sünderin und der Gerechte, du und ich, egal wo du heute Morgen stehst oder wo du sitzt, eines verbindet uns alle auf jeden Fall, nämlich, dass wir alle dieses geistliche Leben brauchen, dass wir Gott als Mitte brauchen, weil alles andere wird uns bei lebendigem Leib verschlingen. Sünde ist das Heil von etwas anderem zu erwarten als von Gott. Das ist Sünde. Die mag dann verschiedene Geschmacksrichtungen haben und auf verschiedene Arten daherkommen. Aber Sünde ist das Heil von etwas anderem zu erwarten als von Gott. Egal, ob es um Macht geht, um Geld geht, um Liebe geht. Es gibt auch eine religiöse Form davon. Ja, die sehen wir bei Nikodemus. Anerkennung durch gute Taten und ein moralisches Leben. Geistliche Karriere machen. Als Pastor habe ich mich ja weit genug hochgearbeitet, dass ich keine Gnade mehr brauche. Es klingt absurd, aber wenn wir irgendwo tief in uns reinhören, dann ist da irgendwas, das sagt, so schlecht bist du gar nicht. Ja? So schlecht bist du gar nicht. Und dann steht Jesus vor Nikodemus und konfrontiert ihn und sagt ihm, du musst neu geboren werden. Da ist nichts, was du dazu tun kannst, nichts. Nikodemus, die Frau am Brunnen, du und ich, wir sind alle auf Gnade angewiesen. Und wir schulden Gott auch mehr als ein vernünftiges Leben. Er verdient es, dass er Mittelpunkt unseres Lebens sein darf. Da ist kein anderer Retter. Kein anderer Retter außer Jesus Christus. Da ist kein Plan B, da ist keine Alternative. Der Durst, von dem Jesus hier spricht, als er der Frau am Brunnen begegnet, dieser Durst, der wird später im Johannesevangelium immer wieder aufgegriffen. Wisst ihr, wo er das letzte Mal auftaucht? Am Kreuz. Jesus am Kreuz, wo er verzweifelt schreit, mich dürstet. Dort abgeschnitten vom Vater, abgeschnitten vom lebendigen Wasser. Da hängt Jesus und er verspürt ewigen Durst. Ewigen Durst. Etwas davon, was es heißt, nicht zu Gott kommen zu dürfen, nicht zum Vater kommen zu dürfen, leer zu sein. Und ich will jetzt mal die Linie von Johannes ganz weit ausziehen und ich glaube, er würde es uns erlauben. Weil Jesus am Kreuz verdurstet, dürfen wir von ihm Wasser bekommen. Weil Jesus am Kreuz für uns verdürstet, dürfen wir von ihm alles erwarten. Und wenn wir ansehen, was er für uns getan hat, wenn ich ansehe, was er für mich getan hat, dann möchte mein Herz sich von dem abwenden, was es sonst noch alles anbetet. Und möchte sich ihm zuwenden. Und ich weiß es und vermutlich weißt du es auch in deinem Herz, dass all das, was wir ansonsten noch haben, dass es uns nicht satt macht. Und dass es nur eines gibt, nur einen Ort, an dem dieser Durst wirklich gestillt werden kann. Und das ist es, was wir Anbetung nennen. Anbetung in Wahrheit und im Geist. Was für ein Gott, der alles verschenkt, der sich verschenkt, der kommt, um die Lücke zu füllen, der deinen Durst stillen will. Nicht von außen, sondern von innen. Und es darf nach außen Ausdruck finden, es darf aus dir raussprudeln. Aber er möchte den Durst in dir stillen. Amen. Ich möchte euch segnen, uns segnen und um Gottes Segen bitten für die Woche, die vor uns liegt. Jesus, du bist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Der Herr über alles und der Herr über unserem Leben. Du bist der, der unseren Durst stillen kann. Und so bitte ich dich um Wasser aus deiner Quelle für uns. Und so segne und behüte dich unser dreieiner Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.